Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 78 des Freelancer-Podcasts, heute zum Thema Gründungszuschuss. Wir sprechen mit Kati, beziehungsweise wir. Lukas ist heute gar nicht da, leider, der ist krank. Ich spreche heute mit Kati Greg über den Gründungszuschuss. Und Kati, magst du dich mal ganz kurz unseren Hörern vorstellen?
Ich bin Kati.
Was machst du so, Kati? Also ein bisschen ausführlicher wären.
Ich bin selbstständig im Bereich Text, Übersetzung und Lektorat.
Die letzte Folge, da war ich so total perplex, als Fabrice so nach, ich glaube, 10 Sekunden mit seiner Vorstellung fertig war und ich noch so nebenbei so, okay, jetzt erstmal ein bisschen zurücklehnen. Der Gast stellt sich vor, ich kann nochmal in Ruhe die Fragen durchgehen und dann so, oh, warte, das war's jetzt schon. Du hast das jetzt gerade nochmal getoppt, du warst jetzt noch schneller
als ja, gut, ich weiß nicht, was soll ich denn alles über mich erzählen?
Nö, ich meine, ist ja...
Artefakten über sich raushaut.
Ist ja deine Redezeit, ne? Nein, genau, okay, dann nehmen wir das jetzt mal als approved hin und gehen einfach direkt ins Thema. Wir wollen über den Gründungszuschuss reden. Dazu kam letzte Woche schon eine Folge mit Frederik und da haben wir so ein bisschen fachlich darüber gesprochen. Heute wollen wir mehr aus Erfahrung erfahren, und zwar von dir, Kati. Und bevor wir jetzt so sehr auf den Gründungszuschuss eingehen, wäre es erstmal interessant zu erfahren, wie du überhaupt in dieses ganze Thema Freelancing reingerutscht bist. Wie bist du Freelancerin geworden?
Ich habe mich umgeschaut nach neuen Jobs und habe dann auf der Kreativ-Internetseite von Edinburgh, das ist die Hauptstadt von Schottland, gesehen, dass da Freelancer im Bereich Text gesucht werden. Dann war ich so, was? Man kann in dem Bereich sich selbstständig machen, da gibt es Bedarf.
Man kann das als Deutscher richtig aussprechen, das fand ich gerade eher interessant. Edinburgh, wir waren letztes Jahr auch in England und in Schottland und da war im Zug eine sehr große Diskussion darüber, wie man das richtig ausspricht.
Ja, ich kann gerne Leute hauen, die Edinburgh sagen, aber Das machen die Engländer, das ist halt Edinburgh. Ja. Ist, also eigentlich wäre es im Schottischen Edinburgh, aber weil die faul sind, schlucken die dann den einen Vokal in der Mitte und sagen Edinburgh. Genau, auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass da halt so Sachen gesucht werden, habe dann ein bisschen recherchiert und nach einer Woche festgestellt, halt, dass es wirklich richtig, richtig viel Bedarf an Freelancern in der Richtung gibt. Und dann drüber nachgedacht, mit Leuten drüber geredet, das Risiko kalkuliert, entschieden, es gibt kein großes Risiko und das dann gestartet.
Okay. Wann war das?
Oh Gott, der offiziell erste Tag meiner Selbstständigkeit ist gerade erst 2 Monate her. Am 15.03. war das.
Ach so,
ein bisschen. Ich habe aber ein bisschen geschummelt tatsächlich. Also ich habe halt schon vorher das halbe Jahr mich an alles reingefuchst und reingearbeitet. Aber erst dann am 15.03. war meine Meldung beim Finanzamt und da habe ich auch mit Kundenakquise angefangen, weil das ja vorher nicht erlaubt gewesen wäre.
Das heißt, es kam einfach so nebenbei. Hast du gekündigt deinen Job oder wie kamst du überhaupt auf den Gedanken zu sagen, ich mache mich selbstständig?
Ich bin gegangen worden.
Okay.
So nennt man das. Ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie genau du das wissen willst. Ich habe letztes Jahr in meiner Firma, ich habe eine ganze Ecke chronische Erkrankungen. Und kriege auch irgendwie jedes Jahr eine neue dazu. Deswegen werde ich relativ leicht krank. Und ich habe in einer Firma gearbeitet, wo die Leute alle 30 sind und 5000 Kinder zu Hause haben, die aus dem Kindergarten die Krankheiten mitschleppen.
Ja.
Die Leute, die damit zur Arbeit gekommen haben, mich ständig angesteckt. Und das erste halbe Jahr habe ich dann ständig trotzdem mit Fieber und so Überstunden gemacht, bis es halt nicht mehr ging und dann rausgefunden wurde, dass ich noch eine neue chronische Erkrankung habe, wegen der ich operiert werden musste. Und weil ich so voll mit den ganzen Viren auf der Arbeit war, habe ich dann nicht eine Woche gebraucht, um mich zu regenerieren, sondern 4 Wochen.
Okay.
Womit ja schon so der Krankheitsumfang eines ganzen Jahres abgedeckt ist im Prinzip. Und dann war ich wieder auf der Arbeit. Ich hatte immer wieder versucht, so ein bisschen mich einzubringen mit so Themen wie, warum verdienen meine männlichen Kollegen mehr Geld als ich, obwohl wir dieselbe Arbeit machen? Warum kann ich nicht die Aufgaben machen, für die ich eingestellt worden bin? Warum werde ich ständig für was anderes abgeordnet? Und dann ist die Geschäftsführerin einen Morgen auf mich zugekommen und meinte, dass man mir anmerken kann, dass ich unglücklich bin und dass ich ja auch schon die ganze Zeit mit einer Fresse immer auf der Arbeit rumsitze und dass er keinen glücklich macht. und die mir deswegen anbieten würden, mich zu entlassen und direkt freizustellen, damit ich ein paar Monate Zeit habe, wieder glücklich zu werden und das zu machen, was ich machen möchte.
Okay. Ich frage deswegen so genau quasi, weil das ja relevant ist für wie der weitere Prozess mit dem Gründungszuschuss, Gründerzuschuss abläuft. Ne? Also wie kommst du an die, also du musst ja dann einen Antrag stellen. Wir gehen das jetzt einfach mal so durch, dass wir es vielleicht euch chronologisch durchgehen, wie es bei dir gelaufen ist. Also du hast dich dann arbeitslos gemeldet wahrscheinlich erstmal, ne? Das ist ja dann die Voraussetzung dafür.
Ja, nee, erst habe ich ja, weil ich ja tatsächlich noch 3,5 Monate quasi bezahlt worden bin und sowas ähnliches wie Urlaub hat, also bin halt freigestellt gewesen, ja, habe ich erstmal die Vorankündigung gemacht, dass ich ab 1.3. diesen Jahres arbeitslos sein würde. Und dann habe ich auch einen Termin, ich glaube, erst für Mitte Januar bekommen, so ein Beratungsgespräch, weil die meinten so, ja, das hat Zeit, ganz entspannt. Genau, und
man
in
kann
der
da
Zwischenzeit
ja auch echt
für anfangen. Habe ich halt dann das mit der Selbstständigkeit mir überlegt, mit ein paar Leuten drüber geschnackt, auch tatsächlich überhaupt keinen Gegenwind bekommen. Ich hätte gedacht, dass viele Leute sagen so, oh Gott, nee, das ist voll gefährlich, mach das mal nicht, Risiko. Aber alle waren so, ja, passt zu dir, solltest du machen.
Das ist selten und tatsächlich, dass Leute das im Umfeld, also gerade so Arbeitgeber und so raten dir davon dann auch immer ab. Kollegen oder sowas, angestellte Kollegen, so, ja, nee, ich kenne Leute, die haben das gemacht und nicht gut gelaufen und so. Also eher kriegt man ja so ein bisschen, dass es so, oh, sei vorsichtig und sowas.
Ja, ich bin relativ dafür bekannt, sehr strukturiert zu sein und alles bis ins letzte Detail zu recherchieren und ich bin so übergenau. Ich glaube, deswegen hat sich da keiner groß Sorgen gemacht. Und ich glaube, das war dann mein Freund, der mir gesagt hat, dass man Unterstützung vom Amt bekommen kann, weil er aus einer Familie von Selbstständigen kommt.
Ah.
Und dann habe ich das gegoogelt und das zum Thema Gründungszuschuss halt erfahren, mir ein paar Mal durchgelesen, wie es läuft. Ich finde aber, dass man anhand dessen, was im Internet steht, noch nicht eine ganz genaue Vorstellung davon bekommt. Die kriegt man dann erst im Gespräch mit dem Berater bei der Arbeitsagentur.
Man muss auch erstmal davon erfahren, ne? Also wenn man jetzt nicht gerade jemanden wie deinen Freund hat, der das weiß, dann hat man, stößt man da, finde ich, nicht unbedingt drauf, dass es sowas gibt. Und das, ja, es wird jetzt nicht damit geworben, sagen wir es mal so.
Nee, bei mir war es aber tatsächlich so, als ich dann im Beratungsgespräch war und meine Beraterin gefragt hat, was ich machen möchte, hat sie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Und dann hat sie mir auch direkt von diesem Zuschuss erzählt. Aber das ist, soweit ich es gehört habe, auch eher ungewöhnlich.
Okay, du hast also dann dieses erste Gespräch wahrscheinlich wahrgenommen. Ne? Du kriegst ja dann so einen, jemanden da im Jobcenter zugeteilt, der oder die, der dann mit dir redet über diese, über den Gründungszuschuss und wie, was es für Möglichkeiten gibt. Und die versuchen einen ja dann auch unter Umständen noch zu vermitteln wahrscheinlich. Oder musstest du einfach glaubwürdig erklären, dass du weiterhin nicht angestellt sein möchtest? Oder wie lief das bei dir?
Also, ja, ich habe halt erklärt direkt, warum ich drüber nachgedacht habe, dass ich, dass eine Selbstständigkeit für mich sinnvoll wäre. Und das war dann in dem Fall schon eine ausreichende Erklärung. Also, meine Beraterin hat mir das so erklärt, natürlich haben die immer eher ein Interesse daran, einen wieder in den normalen Arbeitsmarkt zu schicken.
Ja.
Einfach, weil man da eine größere Chance hat, dass das Verhältnis nicht so schnell wieder platzt und die nicht so schnell Arbeitslosengeld für einen zahlen müssen. In der Selbstständigkeit gibt es halt ein gewisses Risiko. Mal kurz was trinken, Sekunde.
Jo.
Und dann hängt es aber davon ab, zum Beispiel, in welchem Berufszweig man ausgebildet ist. Zum Beispiel, wenn man eine gelernte Krankenschwester ist, dann werden die einem nie im Leben diesen Gründungszuschuss geben, weil die natürlich wollen, dass du Krankenschwester bleibst, weil es da so unfassbar viele offene Jobs gibt. Oder wenn du gelernter Informatiker bist, dann werden die auch nicht wollen, dass du dich selbstständig machst, weil die da so viele Jobs für offen haben. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich tatsächlich angegeben habe, dass ich technische Redakteurin bin, weil die dann nicht so viel bei sich im Portfolio haben.
Okay.
Und dann kommt es noch darauf an, ob es noch einen anderen Grund geben könnte, warum man nicht in die normale Berufswelt zurück kann. In meinem Fall ist das halt, dass ich diese ganzen chronischen Erkrankungen habe und relativ viele Fehlzeiten einfach dadurch, die sich, ja, wenn ich dann mit Viren überhäuft werde von anderen Menschen, werde ich schneller krank oder, also ich kann halt normal arbeiten, aber es ist einfacher, wenn man nicht 2 Stunden am Tag mit der Bahn unterwegs ist und sich ganzen Viren einschleppt oder keine Ahnung, ich glaube, jeder von uns weiß, dass man zum Beispiel mit einem Magen-Darm-Infekt nicht so gerne zur Arbeit geht. Weil die ganzen Sachen dann.
Das Homeoffice, ja, also ist dann einfach der Punkt.
Genau. Ne, es gibt halt Krankheiten, bei denen man an sich nicht per se arbeitsunfähig ist, aber nicht unbedingt in der Lage, draußen rumzuspazieren und zu tänzeln. Oder ich habe das halt auch teilweise, dass ich halt, ja, dann geht es mir halt mitten am Tag für 2-3 Stunden schlecht. Und das kannst du auf der Arbeit nicht machen, dich 2-3 Stunden rausziehen. Zu Hause kannst du das machen und dann fängst du wieder an zu arbeiten. Und dann halt dadurch, dass ich das habe, hat mir meine Beraterin gesagt, mit dem Wissen, das sie hat, müsste sie mich sowieso erstmal zu einem Amtsarzt schicken. Der würde dann natürlich feststellen, was ich alles habe. Und der wird so einen Katalog erstellen, was alles auf einer neuen Stelle erfüllt sein muss, damit die mir den anbieten dürfen. Wodurch dann nochmal die Liste an Jobs, die man mir vermitteln könnte, viel weiter runtergehen würde. Und deshalb ist es realistischer, dass ich mit meiner Qualifikation in dem Bereich, in dem ich mich selbstständig machen möchte, erfolgreich sein werde.
Okay. Ist plausibel, ne? Also du musst ja, für viele ist es dann so, du musst dann erklären und sowas, aber in deinem Fall ist es dann einfach sinnvoll wirklich. Also gerade für solche Fälle ist es ja dann perfekt gemacht, dieser Gründungszuschuss. Und wenn du dann irgendwie sagst, Softwareentwickler oder sowas, und du kannst auch theoretisch direkt wieder ins Angestelltenverhältnis wechseln, dann kann man schon eher verstehen, dass die sagen, nö, tut mir leid, wir vermitteln dich erstmal oder sowas und gucken. Aber du hast ja einfach einen Grund auch, warum es bei dir passt. Und wie war es dann, ging es dann weiter? Du hast dort wahrscheinlich erstmal so einen Antrag gestellt, ne?
Ja, während wir uns unterhalten haben, hat meine Beraterin schon so einen Antrag angefangen und mir den Papierkram dafür mitgegeben. Und sie hat mir dann auch gleich noch empfohlen, wo man sich halt weiter beraten lassen kann, informieren kann, wer ihm hilft, einen Businessplan zu schreiben. Ich wohne ja in Hamburg und hier in Hamburg gibt es ein ganzes Gründernetzwerk, wo man unfassbar viele hilfreiche Infos und Seminare und so bekommen kann. Ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern auch so ist.
Ja, wahrscheinlich nicht überall, ne? Also so Berlin, Hamburg sind wahrscheinlich schon eher vorne, was das angeht.
Das kann sein. Ach so, und sie hatte mir noch gesagt, es ist natürlich ganz wichtig, dass, also so richtig offiziell, der Antrag läuft halt erst ab dem Tag, an dem man beim Finanzamt gemeldet ist als Vollzeit selbstständig. Damit man den Gründungszuschuss bekommen kann, muss man aber 24 Stunden arbeitslos sein.
Ja.
Und weil das ein bisschen verdächtig aussieht, hat sie dann für mich den 15.3. gemacht, statt den 2.3., weil sie meinte, dann sieht es wenigstens so aus, als ob quasi.
Ja, macht Sinn, das stimmt. Also ein Tag ist dann so einfach nur dieses Alibi, damit es fürs Papier stimmt quasi. Aber klar, wenn du das so machst, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das irgendwie kalkuliert war. So. Ja.
Ja.
Okay, genau, du hast es dann, stellst dann diesen Antrag und dann musst du ja zum Beispiel den Businessplan vorlegen, ne? Hast du den selber geschrieben?
Ja, genau. Also zu diesem Zettel, den ich ausfüllen musste, brauchte ich dazu eine Tragfähigkeitsbescheinigung, einen Businessplan und einen Eignungsnachweis. Wobei bei mir der Eignungsnachweis, mein Studienabschlusszeugnis und mein Arbeitszeugnis haben ausgereicht.
Okay.
Weil ich ja schon, also ich bin halt, ja, ich bin Texterin, Übersetzerin und Lektorin. So. Ja.
Wird man das auch selbstständig hinbekommen, ne?
Ja, wenn man irgendwie Germanistik oder so studiert hat und schon 2 Jahre als Übersetzer gearbeitet hat, dann wird das jetzt nicht so wild sein. Das ist was anderes, wenn du auf einmal Coach werden willst, dann musst du, glaube ich, so eine Coaching-Ausbildung extra machen.
Ja.
Genau, und für den Businessplan bin ich zur Lawetz-Stiftung gegangen.
Okay.
In Hamburg. Da kann man, also ich habe halt ein Tagesseminar gemacht. Ach so, genau, man muss halt ein Seminar besuchen und quasi nachweisen, dass man Bescheid weiß, was Selbstständigkeit bedeutet.
Du brauchst so eine fachkundige Stelle halt, ne, die das nachweist.
Genau, und da habe ich dann super viele Infos bekommen und über über den Zweig habe ich eine Excel-Tabelle für den Finanzteil vom Businessplan bekommen, wo man dann einfach nur seine Zahlen einträgt und die Formeln sind alle schon mit drin, was ich ziemlich super und toll fand, aber trotzdem mit meinem Steuerberater zusammen ausgefüllt habe.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Gerade mit der Ertragsvorschau. Ich war so, woher soll ich denn wissen, was ich in 2,5 Jahren verdienen werde?
Ja.
Genau, die Tragfähigkeitsbescheinigung hat mir auch einfach mein Steuerberater ausgefüllt. Und für den schriftlichen Teil vom Businessplan habe ich die Gründerplattform benutzt, die Internetseite. Mhm. Zu der Zeit war irgendwie ständig im Fernsehen Werbung dafür. Das war schon ein bisschen gruselig.
Okay.
Und genau, da gibt es halt auch ein Template. Da kannst du dein Konzept erstellen und dann für jedes Kapitel, was irgendwie relevant sein könnte, wird dir dann, werden dir Tipps gegeben, was du da reinschreiben könntest und Beispiele, wofür das wichtig ist.
Mhm.
Und dann schreibt man das selber. Ich habe ein bisschen übertrieben mit meinem Businessplan.
Okay. Wir haben jetzt gerade am Sonntag gesprochen mit Frederik darüber. Der empfiehlt seinen Klienten, glaube ich, so 4 bis 6 Seiten oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, er hat auch gesagt, es gibt da Leute, die dann regelmäßig mal so ausrasten und so ein fettes 30
Seiten.
Ja, ich
hatte 42 Seiten.
Oh, okay. Im Textteil einfach so viel oder was?
Nee, ich glaube, 18 Seiten waren mein Finanzteil.
Mhm.
Weil ich habe da einfach, also ich habe halt den Tipp bekommen, dass der Businessplan nicht zu professionell aussehen soll.
Okay.
Weil das, das wirkt dann schon wieder, so fishy, weißt du? Von wegen, du hast doch schon alles drauf, warum müssen wir dich jetzt unterstützen, wenn du schon so einen perfekten Businessplan hinbekommst? Also mir wurde halt gesagt, der soll so ein bisschen irgendwie, also irgendwie soll man halt merken, dass ich nicht alles kann und weiß. Und deswegen habe ich zum Beispiel die Excel-Tabellen einfach ausgeschnitten aus Excel und in das Word-Dokument reingekopy-pastet, ein bisschen pixelig in unterschiedlichen Größen.
Mhm.
Und mein Berater von der Labitz-Stiftung hat mich auch tierisch ausgelacht, weil er meinte, dass er genau gesehen hat, dass ich das mit Absicht gemacht habe, weil ich so eine Perfektionistin bin und mir das nie im Leben aus Versehen passiert wäre.
So ein bisschen wie diese Frage nach, was ist ihre größte Schwäche, und dann kommt da irgendwie sowas wie, ich arbeite zu lange oder sowas.
Ja. Naja, und dann der Textteil. Ich meine, ey, scheiße, ich bin Texterin. Natürlich wird mein Textteil übertrieben lang.
Na klar. Macht irgendwie Sinn. Ist ja dann gleichzeitig auch irgendwie so ein Leistungsnachweis für die, oder Qualifikationsnachweis für deine Tätigkeit fast dann.
Ja, und ich wollte es halt auch einfach ordentlich machen. Und dann ist noch das Ding, wenn man halt auf der Gründerplattform, wenn man die benutzt zum Schreiben, dann, das ist ja kein Word-Dokument. Also du siehst nicht, wie viel du eigentlich geschrieben hast. Dann kommt dir das vor so, ja, ich habe überall 1, 2 Absätze geschrieben, dann copy-pastest du das alles in Word rein und zack, sind deine 17 Seiten da.
Okay.
Ja.
Also du kann man machen, würde ich sagen, muss man aber nicht. Ne? Also du kannst es halt auch, also da gehen auch regelmäßig wohl Anträge durch, die mit 4 Seiten oder 5 Seiten oder so.
Genau, uns wurde gesagt, gerade im künstlerischen Bereich oder so, reichen 4 Seiten komplett.
Mhm.
Bei mir war es halt vorteilhaft, weil ich hinterher noch einen Geschäftskredit beantragt habe.
Okay.
Und die haben ein bisschen größere Anforderungen. Da musste ich dann halt nicht gleich einen neuen schreiben, sondern konnte einfach den mit einreichen.
Mhm. Okay, verständlich. Dann stellst du diesen Antrag mit, ich glaube, der Businessplan selber muss ja auch nochmal von dieser fachkundigen Stelle dann abgenickt werden, oder die gucken da nochmal drüber und sagen, ja, alles klar, es macht Sinn, was da geschrieben wurde, sonst, also das macht ja nicht das Arbeitsamt. Also die gucken da wohl drüber, so wie ich das verstanden habe, aber die schauen das jetzt nicht im Detail so durch, wie jetzt diese Stelle halt.
Das weiß ich nicht. Ich habe es an mein Steuerberaterbüro geschickt. Die wollten sich das durchlesen, um zu entscheiden, ob sie mir den Tragfähigkeitsnachweis ausstellen können.
Ja.
Und haben sie gemacht. Ich habe tatsächlich noch einen Tipp bekommen.
Du hast noch einen Tipp bekommen für die Überarbeitung dann, oder was?
Genau. Der Chef von dem Büro hat vorgeschlagen, dass ich als Akquisemittel oder als Werbemittel noch Google AdWords benutzen sollte.
Okay. Joa. Kann man dann nochmal reinschreiben,
ja. Ja, hat ja auch Auswirkungen auf den Zahlenteil dann, weil du das dann ins Budget mit einplanen musst.
Das stimmt, ja. Stimmt. schön nochmal alles umwerfen. So, na toll, noch eine Revision. Ja.
Ach so, da fällt mir gerade noch ein mit dem Finanzteil. Das ist auch relativ wichtig, habe ich in diesem Tagesseminar gelernt. Man muss ein bisschen geschickt sein für die Ertragsvorschau. Man muss ja eine 3 Jahre Ertragsvorschau machen.
Mhm.
Aber richtig relevant für die Bundesagentur sind eigentlich nur die nächsten 6 Monate, weil der Gründungszuschuss ja auch nur 6 Monate ist. Und man muss dann quasi sich die Zahlen ein bisschen so machen, dass man halt am Anfang unbedingt diesen Gründungszuschuss braucht, weil man ohne nicht überleben kann. Und dann aber so eine Kurve sich da reinbauen, dass man am Ende den nicht mehr braucht.
Also letztlich schönt man da ja schön die Zahlen, ne? wenn man sowas macht eigentlich.
Richtig. Man kann es halt machen, so habe ich das jetzt zum Beispiel gemacht. Theoretisch bin ich davon ausgegangen, dass ich relativ am Anfang schon nicht ganz am Hungertuch nage unbedingt, sondern halt von Anfang an ein bisschen Geld verdiene. Aber ich habe halt direkt für den Anfang Ausgaben mit eingerechnet, wie meine Internetseite und so.
Klar.
Und das drückt dann ja schon wieder tierisch den Umsatz.
Mhm.
Und zack, braucht man wieder diesen Zuschuss.
Ja, klar. Also gerade am Anfang, wenn du noch nicht direkt mit Kunden startest, ist ja um diesen, oder wenn du jetzt nicht schon Rücklagen gebildet hast, die dann deine Miete für die ersten Monate zahlen, so, dann ist das ja genau das Ding, was man braucht. Also solche Förderungen und sowas. Ist ja leider kein, ist ja, wie ich glaube, der Begriff ist Ermessenszuschlag, irgendwie sowas, Ermessens.
Genau.
Also, es liegt auf jeden Fall im Ermessen der Menschen dort und du hast halt keinen Anspruch drauf. Das ist ein bisschen schade natürlich, weil sonst könnte man sagen, okay, Existenzgründer, ihr könnt das alle holen und ihr könnt sicher sein, dass ihr, wenn ihr den Antrag vernünftig macht, dass ihr es kriegt. Aber letztlich sitzt da halt jemand, der dann drüber entscheidet. Ne? Dann hast du das beantragt.
Ja.
Ist dann, nachdem die fachkundige Stelle gesagt hat, alles gut, dann hast du noch irgendwas gemacht, bevor du das dann abgesendet hast?
Ich habe auf das Schreiben vom Finanzamt gewartet, dass ich zum 15.03. selbstständig sein werde.
Für dein Gewerbe?
Ja, und ich musste halt natürlich meinen Arbeitslosenantrag komplett fertig machen und der musste durchgehen.
Okay.
Und ich habe dann vorsichtshalber, mir sind halt noch Jobangebote zugeschickt worden, ich habe mich vorsichtshalber drauf beworben.
Achso, das haben Sie doch noch gemacht.
Ja, ich glaube, mir sind 2 oder 3 Sachen zugeschickt worden.
Hast du dann einfach bewusst nicht so viel Zeit und Mühe in die Bewerbung investiert, oder?
Ja, eigentlich habe ich mir schon Mühe gegeben. Ich hätte auch Bock auf die Jobs gehabt, aber
ach so,
okay. Sie hätten trotzdem aus verschiedenen Gründen gar nicht funktioniert für mich.
Mhm. Okay, aber dann...
Zum Beispiel der eine Job, der wäre richtig geil gewesen, aber in Lüneburg. Ich habe kein Auto.
Ja, fährt von Hamburg, glaube ich, was ist die Nordbahn oder so? Fährt da, glaube ich, hin.
Ja, immer schön Stunde 20 hin, Stunde 20 zurück.
Ich bin immer nach Wilhelmsburg gefahren, von mir aus. Das ist auch Stunde 30 fast gewesen. War auch nicht so witzig. Aber klar, ist natürlich, kann man sich Besseres vorstellen. Wobei, man kann sehr viel Podcast hören, wenn man so viel pendelt. Also deswegen, dafür machen wir diese 1:30 Podcast hier manchmal, um genau für die Pendler und so. Okay, also wir sind jetzt an dem Punkt wahrscheinlich dann angekommen, wo du den Antrag abgeschickt hast, deine Bewerbung und sowas alle durch. Dann hast du irgendwann Post hoffentlich vom Arbeitsamt bekommen und die dann haben dann gesagt, ist durch oder wollten die noch irgendwas von dir haben oder wie ging es dann weiter?
Ich glaube, ich habe vorsichtshalber angerufen und gefragt, ob die alles vor Ort haben, weil das sonst ewig dauern würde, bis die sich bei mir melden.
Ja, okay.
Also ich habe dann, glaube ich, eine Woche später angerufen und gefragt, die meinten, alles ist da. Und noch eine Woche später hatte ich dann auch schon den Bescheid. Also das ging dann ziemlich fix.
Und mit dem Bescheid ist dann quasi alles durch und du bekommst ab dem Gründungstag dann die Überweisung, oder?
Also es bezieht sich immer auf den Gründungstag, aber du kriegst es einen Monat danach. Also ich bin ja am 3. gestartet, habe dann also das erste Mal am 15.04. den Gründungszuschuss bekommen.
Mhm. Das heißt, es ist ja jetzt bei dir noch gar nicht so lange, dass es läuft. Ne? Du hast dann ja noch ein paar Monate offen, die du Anspruch hast. Wirst du diese Folgeförderung beantragen, die es da gibt?
Natürlich.
Klar. So, ich habe auch gedacht, als wir die Folge mit Frederik aufgenommen haben, so, okay, gibt es eigentlich irgendjemand, der das nicht beantragt? Weil, also klar, wenn es bei dir jetzt, ja, weiß ich nicht, wenn du jetzt so einen Umsatzboost direkt hingelegt hast, wo man dann so denkt, okay, das wäre ein bisschen unverschämt, wenn ich den jetzt beantrage, dann macht es vielleicht keinen Sinn, aber ich glaube, in der Regel bei allen Leuten wird es so sein, gut, es läuft dann zwar irgendwann, aber so, dass man diesen Folge, ich glaube, die meiste Chance hast du halt, wenn es, es darf halt nicht schlecht laufen, weil sonst denken die, okay, warum sollen wir den weiter fördern, sonst, also wenn es jetzt nicht läuft, warum soll es dann besser laufen? Und es darf halt auch nicht so super laufen, weil sonst denken sie sich auch, okay, was sollen wir den jetzt weiter fördern, wenn der überhaupt, wenn es bei dem schon so gut läuft? Also du musst so ein bisschen im Mittelfeld spielen, damit du den bekommst.
Ja, du musst schon nachweisen, dass du quasi deine Lebenshaltungskosten decken kannst. Und die 300 Euro sind dann ja, meine Katze rastet hier gerade voll aus.
ich sehe es.
Die 300 Euro sind dann ja Sozialpauschale für Krankenkasse und so. Mhm. Weil die unfassbar teuer ist für Selbstständige.
Tja, mal sehen, was sich da politisch in den nächsten Jahren hoffentlich tut. Also da sind ja ganz viele Menschen am sich am Aufregen, wahrscheinlich auch einfach zu Recht. Aber ja, das ist, glaube ich, ich kenne keinen Selbstständigen, der da nicht drüber meckert, dass es zu viel ist und dass es so viel vom Kuchen jeden Monat zieht. Aber es hat dir dann wahrscheinlich eine unglaubliche Entlastung gegeben. Kennst du diese Grundeinkommen, mein Grundeinkommen-Geschichte, wo die verlosen so jeden, es ist so ein gemeinnütziger Verein und die verlosen.
Ah ja, davon hat mir eine Freundin erzählt.
Ja genau, die verlosen jeden Monat, das ist crowdfunded und die verlosen dann halt Grundeinkommen. Für 12 Monate kriegst du dann 1.000 Euro im Monat. Und muss man jetzt für alle Leute beim Podcast sagen, die Katze ist gerade ein bisschen beim Ausrasten auf dem Tisch. Deswegen lache ich.
Also nur mal kurz zur Erklärung. Ich habe hier nämlich neben mir ein Glas Cola stehen gehabt. Ah. Und sie hat davon was getrunken und jetzt hat sie einen kleinen Koffeinflash.
Ah, ja, ja.
Und schmeißt alles von meinem Schreibtisch runter.
Das ist das Problem mit Katzen. Die können überall draufklettern. So, da bin ich froh bei meinem Hund, die kann zwar auch relativ aufmüpfig werden, wenn es so ums Essen geht, aber sie ist nicht so, dass sie auf irgendwas draufklettern kann, zumindest nicht mehr, dafür ist sie zu alt. Aber ja, also diese ganze Grundeinkommensgeschichte ist halt so, dass sie diese Entlastung für Personen bedeutet, dass sie sagen, ich kann mich plötzlich auf viel besser auf mein Leben konzentrieren, weil ich nicht mehr diese Sorge habe. Und meine Frage wäre eigentlich eher so, wie hat sich das auf deinen Start in die Selbstständigkeit ausgewirkt? Also du warst mit Sicherheit viel entspannter dadurch, ne? Weil du wusstest, dass es so grundgesichert ist, irgendwie deine Existenz.
Ja, ich hätte das ohne gar nicht durchziehen können.
Okay.
Ohne Gründungszuschuss.
Okay, dann ist es bei dir ja wirklich so eine Bedarfssache gewesen, ne?
Ja. Ja. Also ich hatte, glaube ich, irgendwie noch 800 Euro oder so Ersparnisse auf dem Konto, aber die habe ich dann halt, dadurch, dass ich ja erst einen Monat nach Gründung den Gründungszuschuss bekommen habe, habe ich das dann für Miete und so ausgegeben. Und also ich fände es jetzt auch echt frech, wenn jemand irgendwie 50.000 Euro auf dem Konto hätte und diesen Zuschuss dann beantragt. Das ist natürlich schöner für Leute, wenn sie das nicht so hart brauchen. Aber ich habe da auch einen Tipp von meinem Berater bekommen, wenn der Zuschuss nicht durchgegangen wäre, dann hat er gesagt, dann einfach wieder die Selbstständigkeit halt zurücknehmen und wieder arbeitslos melden, weil dann bekommt man ja wieder sein Arbeitslosengeld. Und was man machen kann, ich weiß nicht, ob das jetzt voll die Insider-Info ist, aber man kann während der Arbeitslosigkeit selbstständig sein. Und zwar bezieht man dann halt immer, wenn man gerade keinen Auftrag bearbeitet, Arbeitslosengeld. Mhm. Und wenn man weiß, okay, jetzt kommt ein Auftrag, dann meldet man sich raus aus der Arbeitslosigkeit.
Okay.
Für eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, ist scheißegal, wie lange. Und hinterher meldet man sich dann wieder arbeitslos. Und in der Zeit, in der man halt kein Arbeitslosengeld bekommen hat, läuft auch die Zeit nicht ab, in der man Anspruch hat. Das wird dann hinten dran gehängt. Und so könnte man theoretisch, wenn man keinen Anspruch auf den Zuschuss hat, das dann halt ein bisschen schieben und hoffen, dass man irgendwann genug bekommt durch diese Aufträge, dass man dann ganz raus kann aus der Arbeitslosigkeit.
Du kannst ja sogar dich, während du den Gründungszuschuss bekommst, wieder angestellt melden. Und solange die Angestellten-Tätigkeit weniger ausmacht als deine Selbstständigkeit, beziehst du weiterhin den Gründungszuschuss plus dein Teilzeitgehalt. Das ist natürlich auch schon geil, wenn du dann gefördert wirst so für deine Selbstständigkeit, Umsätze durch deine Selbstständigkeit hast und noch Teilzeit verdienst. Das ist natürlich unter Umständen auch eine Option, wenn es dann, wenn man merkt, dass es dann nicht so läuft, vielleicht im ersten Halbjahr direkt.
Ja, also ich habe gehört, dass ziemlich viele Leute sich einen 450-Euro-Job erstmal noch suchen. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich das auch machen.
Es muss ja auch nicht so dieser Sprung ins kalte Wasser immer sein, ne? Die Leute denken halt immer so, geil, jetzt werde ich endlich selbstständig, jetzt mache ich das so. Und jetzt muss es so alles oder nichts sein. Aber es kann ja auch einfach so langsam und stetig gehen, ne? Vor allen Dingen, was das Netzwerk angeht, was Kunden angeht. Ich finde, man merkt es extrem. Nun, du bist jetzt erst seit 2 Monaten oder 3 Monaten dabei. Aber wenn du so das erste Jahr so hinter dir hast, dann merkst du so, boah, wenn ich jetzt mit den Kontakten, die ich jetzt habe, nochmal starten könnte von vorne, dann wird einfach alles so viel einfacher gehen, weil du wüsstest, ich kann mich an die Person wenden und weiß, da kriege ich Connections zu den Bereichen her. Ich weiß jetzt so viel mehr und das ist so dieses, okay, dann wäre, glaube ich, so der beste Tipp, den man Leuten geben kann, während des Angestelltenverhältnisses schon diese Netzwerkarbeit zu leisten und sich, als wenn man schon selbstständig wäre, auf diesen ganzen Meetups zu tummeln. Also eigentlich müssten wir viel mehr Angestellte auf diesen Meetups sehen, weil das wäre eigentlich der Punkt, wo man anfangen sollte, ne?
Es ist auch so ärgerlich. Ich halte mich halt an alle Regeln und Gesetze. Ja. Und eine Regel mit diesem Gründungszuschuss ist halt, dass man erst ab dem Tag, an dem man den Gründungszuschuss bekommt, wirklich auf Kundenakquise zum Beispiel gehen darf.
Die Akquise tatsächlich nicht die Rechnungserstellung?
Die machen das an der Rechnungserstellung aus, aber eigentlich darfst du halt auch nicht Kunden akquirieren. Du musst denen das halt nicht sagen. Du kannst es machen, aber die werden es nie erfahren. Ja. Nur ich bin halt ein blödes Schäfchen und habe mich dran gehalten und das nicht gemacht. Und das ist dann das Blöde. Ich hatte halt, bevor ich angefangen habe, schon Leute, wo ich halt wusste, da kann ein Auftrag kommen und habe dir dann auch gleich, als meine Selbstständigkeit gestartet hat, angerufen und mit denen was ausgemacht. Aber das zieht sich dann ewig. Dann muss man mit denen einen Termin vereinbaren, dann geht der Termin doch nicht. Dann verschiebt man den Termin nochmal, dann hat man ein Meeting, dann bespricht man, wie das alles funktionieren soll. Dann wartet man auf irgendwelche Dokumente von denen. Und du wirst es wahrscheinlich auch wissen, so viele Selbstständige sind sau unzuverlässig.
Ja.
Boah, dann hat man eine Deadline, die ist heute und in der Woche kommen dann die Sachen endlich. Ich habe...
Naja, Kunden auch einfach oft, ne? Dass die sagen...
Ja. Eben.
Meinst du Kunden auch, oder?
Ja, also meine Kunden sind selber Selbstständige, deswegen...
Ja, klar. Also
in vielen Bereichen. Ich habe halt wirklich der 15. März, meine Selbstständigkeit, das war ein Freitag, ich habe am 18. März mit einem Kunden telefoniert. Und das ist eigentlich echt kein riesiger Auftrag, den wir da besprochen haben. Ich warte jetzt 2 Monate später immer noch auf Unterlagen von ihm, damit ich das weiter bearbeiten kann.
Leider vollkommen normal. Also es ist wirklich, das Problem ist so ein bisschen immer so, ich habe da nicht viel, also ich habe da nichts gegen, solange sozusagen Zahlungen nicht ausgesetzt werden dadurch, durch diese Unzuverlässigkeit. Problematisch finde ich wird, wenn, also nehmen wir mal so einen Monat als Auftragszeitraum, dann wirst du so rausgezögert bis zur letzten Woche des Monats und dann musst du die Arbeit eines Monats halt in der letzten Woche schaffen, weil aber der Kunde bleibt dann auch beharrlich auf seiner Deadline, die man natürlich vereinbart hat mit dem Wissen oder zumindest dem Glauben, dass der Kunde auch alles rechtzeitig liefert. Und dann ist es halt so, auf einer Seite werden Vertragsbedingungen so angepasst, nämlich dass man als Kunde halt später liefert und dann erwartet man aber, dass der Vertrag bestehen bleibt. Und das ist immer so, nee, so läuft's nicht, Kollege. Also das muss man aber einfach auch lernen, dass man sich da durchsetzt und sagt, sorry, ist nicht. Also hier hast du die Rahmenbedingungen, die Spielregeln geändert, weil du später geliefert hast. Deswegen kann ich leider jetzt auch nicht mehr zu den vereinbarten Bedingungen liefern. Es ist halt so.
Ich mache das auch. Ich reg mich gerne über sowas auf. Das ist aufregend, ist mein Hobby. Ich habe das jetzt auch gehabt. Anfang Mai hat eine relativ bekannte Marke, Firma, was auch immer, halt Texter gesucht. Und das war auch so zu sofort. Und dann habe ich mich da auf den Auftrag beworben. Die haben auch innerhalb von nicht mal 12 Stunden geantwortet und wollten so richtig schnell das alles in die Gänge bringen, haben mir ein Probetextthema gegeben, habe es geschrieben. Und die waren so richtig Feuer und Flamme. Und innerhalb von 5 Tagen waren wir dann das Team für die Texter. Und die haben uns extra gefragt, wie viele Wörter könnt ihr im Mai schreiben?
Ja.
Und dann so, wir haben jetzt festgestellt, dass wir intern noch Sachen klären müssen. Das startet jetzt doch erst im Juni.
Geil ist halt, du hast natürlich im Juni unter Umständen schon deine Aufträge geplant, ne? Und das ist halt immer das Problem.
Weil man natürlich sagt, so, ja, im Mai habe ich so und so viele Wörter. Das heißt aber nicht, dass ich im Juni genauso viel Zeit hätte.
Ja, und das ist so echt... warum Planung einerseits von, also man kann natürlich immer nur so viel, ne, selbst wenn du deinen Job komplett richtig machst in der Planung deiner Kapazitäten, man muss halt den Kunden dabei dann auch erziehen und sagen, man muss sich absichern, man muss sich doppelt und dreifach absichern, man muss wissen. Und ich glaube, da ist auch so viel, so dieses Thema Menschenkenntnis bei Kunden. Du kannst es halt leider nicht immer wissen, weil manchmal sprichst du ja mit Leuten, die gar nicht entscheiden, wo, also das hängt ja manchmal von ganz anderen Leuten ab. Aber manchmal, finde ich, merkt man es einem Kunden schon an, ob das eine schwierige Zusammenarbeit wird oder nicht. Und das zum Anfang. Ich finde, man entwickelt dafür so ein Gefühl. Also
ja, ich bin so unfassbar naiv und gutgläubig. Ich hatte auf der OMR mit einem geschnackt, der dann zu mir meinte, so, nee, mach immer einen Vertrag. Ja. Der hat das nämlich erlebt. Das waren Leute, mit denen hat er privat was gemacht. Er dachte, das wären Freunde und die haben ihn trotzdem dann nicht bezahlt, obwohl es ausgemacht war. Und
Vertrag ist immer gut. Also Angebot, das vielleicht auch als Tipp für Leute, die sagen so, oh, aber Vertrag. Das Angebot ist im Prinzip ein rechtsgültiger Vertrag. Ihr müsst halt nur alles reinschreiben, was wichtig ist. Und dann zählt das
Angebot. Oder halt schauen, dass man möglichst viel per E-Mail klärt und die dann aufbewahren. Ne? Ja. Weil wenn man Sachen nur am Telefon bespricht, das ist dann...
Ich habe mir angewöhnt, dass ich, also beim Kommunikationsmittel setzen quasi, dass man mit dem Kunden spricht, okay, folgende Kommunikationsmittel für folgende Kontexte. Also am Telefon besprechen wir gerne irgendwie Termine für ich komme dann vorbei oder sowas, aber nicht Deadlines oder wir besprechen nicht, dass irgendwas geändert wird, sondern es wird immer nur schriftlich gemacht und so, dass es für alle nachvollziehbar ist. Ne? Weil wenn du dann, also du kannst dich halt für spezielle Dinge auf, also generell ist immer ein guter Tipp, Kommunikationsmittel so beschränken, wie es nur irgendwie geht. Also nicht auf 10 Hochzeiten tanzen und okay, da steht bei Slack, da steht per Mail, das habe ich über unseren internen, was weiß ich, Client geschickt, sondern möglichst alles an einem Punkt oder zumindest da, wo es nachvollziehbar bleibt, weil sonst passiert nämlich so Sachen wie, keine Ahnung, Podcast-Aufnahme um 20 Uhr wird von einer Seite gedacht und ne, also nur so mal so als Beispiel, das ist natürlich keine Real-Life-Anekdote an dieser Stelle. Also das ist so dieses, je mehr man die Kommunikationsmittel irgendwie beschränkt und für alle zugänglich macht, umso besser, glaube ich.
Aber ich finde das ganz lustig, weil ich irgendwie ja schon fast prinzipiell mit, also Kunden halt anschreibe oder potenzielle Kunden per E-Mail anschreibe und ich biete einfach immer an, dass man telefoniert, weil ich so das persönliche Gespräch echt nett finde. Es will nie einer telefonieren, ne?
Nee, aber also überleg so. Telefonieren, niemand zeichnet das Gespräch auf. Also du vielleicht, aber ich kenne sonst niemanden, der das Gespräch aufzeichnet. Und niemand kann nachvollziehen am Ende, was da gesagt wurde. Und dieses, habe ich nie gesagt, ist leider so eine Phrase, die du so oft in deinem Leben hörst. Und jedes Mal wünschst du dir, dass du es schriftlich geklärt hast. Weil es hat am Ende, hat es wieder niemand gesagt. Und am Ende weißt du zwar ganz sicher, dass du das gehört hast, so, aber am Ende ist es halt, deswegen, was du schriftlich hast, hast du schriftlich so. Ne? Das ist immer, was kann man zitieren, das kann man kopieren, da kann man einen Screenshot von machen. Ist immer schön, wenn man da so ein Screenshot hat und das so mit so einem dicken Kreis, so einem roten Kreis und dann hier steht's, da hast du es geschrieben, was willst du mir jetzt erzählen? So, auch gerade was so Kulanz angeht, was man Zugeständnisse macht, immer schriftlich.
Ja, das hatte ich auch. Ich finde das auch richtig, richtig gut, wenn man halt wirklich einen Screenshot machen kann mit da ist der Beweis.
Genau, also dass man, das ist Argumente sind sehr viel stärker, wenn man sie belegen kann. Das glaube ich, und leider sind so, haben wir mal besprochen, immer schwache Belege für sowas. Deswegen, ja. Aber das ist so, da driften wir jetzt sehr in diese Kommunikationsrichtung ab.
Genau, mir fällt aber gerade noch was ein, ein Tipp zum Gründungszuschuss,
ja.
Falls das euer Experte nicht schon gesagt hat. Nicht binden lassen.
Binden inwiefern?
Naja, man kann ja in einen Copyshop gehen und das mit Klebeleimbindung oder was nicht alles machen. Mhm. Und ich habe das für mein Exemplar für mich gemacht, weil ich das schön finde. Okay. Naja, es sind halt viele Seiten und ich habe so ungefähr 20 Stunden.
Wenn man jetzt 40
gearbeitet.
Seiten hat, dann kann man das auch verstehen, ne? Dass man sich das ins Regal stellen will oder so.
Aber mir wurde das halt ganz wichtig vorher gesagt von meinem Berater. Auf keinen Fall, das regt die richtig sogar auf bei der Bundesagentur, weil die das nämlich einfach einscannen. Und wenn es gebunden ist, müssen die jetzt alles auseinanderreißen und dann regen die sich über dich auf und finden das richtig kacke. Also einfach nur zusammentackern oder mit einem Locher und so einem blöden Schnellhefter aus der Grundschule oder so, ist wurscht. Hauptsache nicht binden. Nicht den Leuten mehr Arbeit machen als nötig.
Da fragt man sich, was die Dunkelziffer an abgelehnten Anträgen ist, die das gebunden haben. Also wie viele Leute da gescheitert sind.
Das Traurige ist, dass ganz viele Leute tatsächlich eine Ablehnung bekommen, einfach weil der Berater einen nicht leiden kann.
Das ist halt das Problem, so dieses, dass es ein Ermessensding ist. Das liegt im Ermessen des Menschen, der da sitzt. Und ich finde es immer so schwierig, wenn es auf, also ich meine, in der Schule ist es irgendwie nicht anders oft, dass Lehrer sehr entscheiden können darüber, wie sie ihre Schüler benoten anhand von Sympathien. Kommt leider vor, lässt sich nicht vermeiden. Und das ist halt immer, finde ich, schwierig bei so Sachen, wo es dann um eine Existenz in dem Fall ja geht, weil da, wie du sagst, du hättest es gar nicht so easy starten können oder wahrscheinlich gar nicht starten können, wenn du den nicht bekommen hättest. Und wenn dann jemand irgendwie sagt, oh, ich kann dich aber nicht leihen oder sowas, na, einfach wahrscheinlich als Tipp dabei einfach total schleimen und Komplimente machen und den der Beraterin
ja, nicht
oder
den
Berater.
Schreiben, aber es ist schon gut, sehr freundlich zu sein, nicht zu selbstbewusst, ein bisschen unterwürfig vielleicht auch.
Freundlich ist immer gut.
Dass man da rumgehen soll, aber halt schon nicht da rein in die Einstellung, ich habe eh Anspruch drauf.
Ja, so weiß ich nicht, mit noch zwei Leuten am Telefon oder sowas und noch warten lassen und sowas ist vielleicht keine gute Idee dann. Ja. Nee, aber das ist also freundlich sein ist ja irgendwie immer eine gute Regel. Kann man, glaube ich, fährt man generell immer gut mit. Aber ja, klar, also so unterwürfig.
Also das ist aber auch halt mit dem freundlich sein. Ich finde das so spannend eigentlich immer. Also mir haben halt ganz viele Leute gesagt, dass sie das mit dem Gründungszuschuss ganz grauenhaft fanden, weil deren Berater so blöd war und allgemein beim Arbeitsamt. Zu mir sind einfach alle Menschen nett, aber ich bin halt auch selber meistens nett, nicht immer. Ich kann auch sehr unnett sein, aber meistens bin ich selber nett und die Leute sind dann nett zu einem zurück. Also es kann so einfach sein.
Ja, also ich finde, oft auf so öffentlichen Stellen sind Leute sich ihrer Machtposition bewusst und nutzen das dann auch in dem Fall so aus, dass sie sich selber also nicht so hohe Ansprüche an ihre Freundlichkeit stellen. Wenn ich zum Beispiel beim TÜV oder sowas bin und dann mit Menschen dort spreche, ich bin eigentlich auch immer nett. Es ist immer so, nett sein, so lange, wie sozusagen mein Gegenüber es nicht ist, dann finde ich immer verdient, also es ist ja so eine Gegenseitigkeit schon, also ich finde das ein bisschen einseitig ist immer uncool. Von daher, also aber erstmal begegnet man jedem Menschen mit Respekt und Freundlichkeit gegenüber, ist glaube ich immer eine gute Regel. Aber das ist leider häufiger schon vorgekommen, dass ich das von öffentlicher Stelle nicht so erfahren habe, weil die Leute da nicht den Anspruch haben, dass sie sagen, also was ist denen ja egal, ob du das jetzt tollen Kundenservice fandest oder nicht, weil letztlich sitzen die nicht, die sind nicht abhängig von Konsumenten oder von Kunden. Ne? Also,
ja. Also
ist kein
zu mir
Privatunternehmen.
Sind wirklich die meisten Menschen nett.
Da hast du Glück oder du strahlst einfach irgendwas aus, was dann direkt die Leute so, ja, da bin ich jetzt halt immer kein Arschloch. So.
Das klein und hilflos aus.
Das kann sein, das ist irgendwie so ein Beschützerinstinkt dann direkt weg bei den Beratern.
Das aber, wirklich. Das
ja?
Mhm.
Okay, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn ihr den Gründungszuschuss auf jeden Fall haben wollt. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht vorher nochmal einen Arm eingipsen oder sowas und bedürftig aussehen. Keine Ahnung, irgendwie sowas ausstrahlen zumindest. Ja, möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten würde ich dir unsere traditionelle Podcast-Frage zum Schluss stellen.
Ein kleiner Tipp noch, falls jetzt jemand sich mein Beispiel nehmen möchte beim Gründungszuschuss und einfach quasi behauptet, er wäre körperlich oder chronisch krank, das wird nämlich nicht nachgeprüft, nur mal so am Rande. Also ihr könnt es
ja,
einfach behaupten.
Das ist aber schon asozial dann, ne?
Das wird nicht geprüft. Mein Tipp auf jeden Fall, nicht das Ganze auf die psychische Schiene schieben, weil dann hat er wieder eine schlechtere Chance. Sagt wirklich, ihr habt was Körperliches, weil wenn ihr Depressionen oder ein Burnout oder so habt, auch wenn das so ist, sagt denen das nicht, weil die dann gleich wieder denken, oh Gott, nein, dann das schaffst du ja gar nicht, du bist überhaupt nicht belastbar und du solltest erstmal krankgeschrieben werden, was kompletter Bullshit ist, finde ich. Also klar, mit einem Burnout sollte man nicht unbedingt arbeiten, aber es gibt durchaus auch im psychischen Bereich Krankheiten, mit denen man leistungsfähig sein kann. Aber die Behörden sehen das nicht so. Also dann
also
lieber sowas auslassen und sagen, ihr habt Morbus Crohn oder so.
Also der Tipp ist so gemeint, dass Leute, die wirklich was haben, in dem Fall ist lieber verschweigen, aber nicht, dass Leute, die nichts haben, irgendwas erfinden, was sie haben, oder? Deute ich das richtig?
Nee, genau.
Okay. Ja, weil das finde ich auch ein bisschen
krass.
Bei
mir war es halt, bei mir ist es tatsächlich, wenn wir gerade schon ehrlich sind, also ich habe halt auch psychische Erkrankungen und ich finde das saulustig, weil mir das von allen Seiten gesagt wurde, wow, dein Businessplan ist so super und hier und da und ich kriege wirklich alles, was ich beantrage und was ich haben möchte. erwähne, aber halt nicht meine psychischen Krankheiten. Und die sagen immer alle, ja, es ist gut, dass sie nicht psychisch krank sind, sondern nur körperliche Krankheiten haben, was ich nie behaupte. Mhm. Weil wenn sie psychisch krank wären, dann könnten wir ihnen das nicht geben.
Das ist ein guter Hinweis, ne? Weil ich glaube, viele Leute dann aus dem Burnout sich selbstständig machen wollen, zum Beispiel.
Ja, und das kann ja auch gut funktionieren. Das glaubt einem nur leider keiner.
Nee, genau. Also auch wenn sie das dann sagen, dass sie Burnout haben, dass sie dann sagen, ja gut, dann ist vielleicht auch selbstständige Arbeit nicht der beste Weg. Also vielleicht aus dem Ermessen des Beraters heraus, dass er sagt, genau. Also da kommt eher mehr Arbeit auf dich zu als weniger. Und dann sagen die, nö, ist nicht. Also klar, aber das ist ein guter Tipp. Das ist so vor allen Dingen genau diese Insider, also oder diese ja, Erfahrungsberichte, die ich gehofft hatte, die wir in der Folge rauskriegen, weil das ist ja genau das, was...
Du hast drauf gehofft, dass du mit jemandem psychisch Krankes redest.
Nee, ich hatte gehofft, dass wir Erfahrungsberichte bekommen, die im... Jetzt muss ich hier gerade mal überlegen, wie ich es formuliere. Also, ich habe gehofft, dass wir einen Erfahrungsbericht finden, der den Leuten dafür beschützt, dass sie eben genau deswegen nicht angenommen werden. Habe ich das vernünftig formuliert? Ich glaube schon.
Ist okay, ich glaube, alle haben es verstanden.
Wunderbar. Ansonsten, ja, unsere Traditionsfolge, Frage zum Schluss. Wenn du Freelancern einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, und es darf halt nur einer sein, also du musst jetzt sozusagen gerade mal ganz kurz, während ich die Frage formuliere, und ich mache es extra ganz mit vielen extra Formulierungen, wenn du dein ganzes Wissen auf einen Tipp begrenzen müsstest, den du Freelancern mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das? Und es darf halt nur einer sein, das ist das Gemeine daran. So, Leute fangen dann immer an, irgendwelche Aufzählungen zu machen. Okay. Man muss es halt leider...
Mein Tipp ist, als Freelancer, mach dir deine Regeln selber. Weil du kannst es und du musst dich nicht mehr an irgendwelche Sachen halten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss trotzdem von 8 bis 18 Uhr arbeiten und dass ich mich schlecht fühlen muss, wenn ich erst um 10 aus dem Bett komme. Und es ist, wenn du keine Deadlines hast, wenn du keine Termine hast, dann scheiß drauf, dann arbeite halt nachts um Mitternacht. Wirklich. Eben,
also wir sitzen jetzt hier um 21 Uhr. Wenn du dann morgens nicht um, weiß ich nicht, 8 anfängst, dann ist das, glaube ich, legitim.
Genau.
Kann ich so unterschreiben, ja. Stimmt eigentlich. Haben wir tatsächlich so in der Form noch nie gehabt. Wir haben ja so häufiger mal Tipps, die sich wiederholen. Irgendwie
bam.
Glaub an dich selbst oder sowas. So, ich weiß nicht.
Glaub an dich selbst, ja.
Also,
das ist natürlich auch immer gut, ne?
Also letztlich kann man in alles, glaube ich, viel reininterpretieren. Aber ja, kann man auf jeden Fall so unterschreiben, deinen Tipp. Und den müssen wir nochmal, wir haben so eine Tipps-Seite, wo wir die ganzen Sachen so in schriftlicher Form sammeln. Aber irgendwann hat mal jemand aufgehört, die da zu pflegen, glaube ich. Die sind jetzt alle in Podcast-Folgen, also wenn ihr die alle mal hören wollt, einfach alle Podcast-Folgen mit Interviewgästen hören, da ist am Ende immer der Tipp. Aber wir müssen die mal alle in schriftlicher Form draufpacken, damit so neue Freelancer sich die alle direkt durchlesen können. Ja, aber finde ich einen schönen Tipp. Gutes Schlusswort. Kathi, wo finden unsere Hörer dich denn, wenn sie sich jetzt, du hast ja Großes vor, ich weiß nicht, wie viel man davon schon erzählen darf, du kannst es sonst einfach selber machen. Wo findet man dich, wo bist du so vertreten?
Ja, ich habe eine Internetseite, ganz normal. Dann mein hauptsoziales Medium, das ich nutze, ist Instagram. Irgendwie bin ich ein bisschen verrückt nach Instagram. Ansonsten habe ich aber auch eine Facebook-Seite, die ein bisschen weniger streng getaktet ist, weil es da weniger ästhetische Vorgaben gibt. Ja, und auf Xing und LinkedIn bin ich, wie die meisten Leute. Ja, und was ich vorhab, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen...
Wenn du es jetzt hier ankündigst, dann musst du dich dran halten. Das ist das Fiese, ne?
Ja, nö, das stört mich gar nicht. Ich habe es ja auch vor, aber ja. Ich habe halt so neben meinem eigentlichen Selbstständigkeitsding mit dem Texten, Übersetzen, Lektorieren noch den Plan, selber einen Podcast zu starten. In einem etwas nischigeren Thema, und zwar LGBTQ+. Mhm. Und ich habe auch schon den Namen dafür, der nochmal so richtig polarisiert, der auch eigentlich mal als Beleidigung gemeint war. Also nicht von mir, aber jemand anders hat den gesagt.
Okay.
Schwanzweiber.
Okay. Das klingt wie, weiß ich nicht, ein Kommentar unter irgendeinem feministischen Beitrag von jemandem, der das Thema nicht unbedingt mag.
Ja, stimmt. Ich finde es sehr schön, dass du das in die Schiene siehst, weil ursprünglich war das von jemandem gemeint, so auf... ja, auf Twitter quasi. Mhm. Aber ich finde es halt, genau das ist auch mein Ding, dass man das eigentlich auf alles Mögliche auch übertragen kann. Halt auf Frauen, die irgendwie zu männlich sind oder Männer, die zu weiblich sind, was auch immer.
Okay. Wirst du dann wahrscheinlich auf deinem Instagram-Account auf dem Laufenden halten, wann sowas kommt, ne?
Weiß ich nicht, weil es ja komplett verschiedene Zielgruppen sind.
Das stimmt. Also sicherlich gibt es immer irgendwo Überschneidungspunkte, aber letztlich startest du halt eine neue
Instagram. Hey, bist du schwul? Soll ich einen Text für dich schreiben?
Tatsächlich überlappen sich diese Zielgruppen ja vielleicht auch irgendwo. Aber genau, du kannst ja einfach die Leute, ich denke immer so, du kannst, wenn du irgendwo eine Instagram-Story machst, irgendjemand, selbst wenn das nicht das Thema ist, der Seite zum Beispiel, also keine Ahnung, zum Beispiel, wir wollen, das betrifft nun wieder alles ein schlechtes Beispiel, aber wir werden jetzt irgendwie zum Sonntag auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account auffordern, zur Wahl zu gehen, weil das irgendwie, das ist ein scheiß Beispiel, weil es betrifft alle, aber...
aber ich finde es halt auch gut, das ist auch so ein Ding, ich habe auch überlegt gehabt, weil ich das Thema auch wichtig finde, und dann dachte ich, eigentlich ist das gar nicht... So, das passt überhaupt nicht in mein Branding an sich, so theoretisch.
Ja.
Und dann dachte ich so, hey, aber irgendwie schon, weil es ist mir ja wichtig und ich möchte auch eigentlich nicht mit Leuten arbeiten, die nicht wählen gehen. Also kann ich es auch dann genauso gut auf meinem Instagram
sagen. Ja, klar. Also ich finde, das ist halt so Themen, die alle angehen, wo ich dann finde, da kann man dann die Ausnahme machen. Aber genau, wenn ihr euch da informieren wollt, guckt bei Kati auf den Kanälen. Irgendwo werdet ihr bestimmt einen Hinweis finden. Ansonsten müsst ihr es irgendwie stalken oder so. danke, dass du hier warst, Kati, und zum Thema Gründungszuschuss erzählt hast. War sehr nett.
Dankeschön.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann kommt doch auch in unsere Facebook-Community, Freelancer Kooperation und Austausch. So hat Kati auch zu unserem Meetup gefunden. Das heißt, ihr seht, man kann dann auch so über den Umweg so in den Podcast kommen und so. Also einfach mal der Gruppe beitreten, ist eine inzwischen eine relativ große Community geworden. Ich weiß nicht, wann diese Folge kommt. Ich sage jetzt einfach mal nichts. Wir haben auf jeden Fall Meetups, die wir dort veranstalten. In Hamburg, in München, ich glaube, Kiel kommt jetzt auch noch dazu, Nürnberg. Also viele Städte, wo jetzt Freelancer-Treffen stattfinden. Da könnt ihr einfach gucken und beitreten. Alles kostenlos. Und das war's für diese Woche und bis nächste Woche. Ciao!